bin die Margret und wir machen Bürgerfunk aus dem Gefängnis, weil wir der Meinung sind, dass wir dadurch Brücken nach draußen zur Außenwelt schlagen und damit eben den Gefängnisalltag den Leuten draußen etwas näher bringen wollen. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr das Projekt unterstützt, um weitere Brücken nach draußen zu schlagen.
Auf 6, fertig machen zur Freistunde, Licht rücken.
Macht einfach mit beim Bürgerfunk.
That's all, folks.
Wir wollen heute eine Sendung über einen zum Tode Verurteilten machen. Es ist nicht einfach, über so etwas Ernstes und Grauenhaftes zu reden und in der Kürze der Zeit etwas vermitteln zu können. Viele werden sich fragen, was hat das mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun? Oder sie denken, bitte nicht noch mehr schlechte Nachrichten und Hiobsbotschaften, es gibt schon so viele. Die meisten Menschen sind mit ihren Alltagsproblemen beschäftigt, werden davon aufgefressen und denken, ich kann mich nicht auch noch mit den Problemen anderer rumschlagen. So ist scheinbar kein Platz, um sich mit gesellschaftlichen Fragen und politischen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Obwohl das Leben, die Situation jedes Einzelnen, in Wirklichkeit genau davon bestimmt wird. Wenn Sie bei dem Ernst des Themas nicht gleich abschalten, sondern zuhören, werden Sie verstehen, warum wir denken, dass die Todesstrafe jeden angeht. Warum wir, einige Gefangene, meinen, dass das alle angeht, egal auf welcher Seite der Gefängnismauern man steht. Wir meinen, dass dieses Kapitel ein Ausdruck dessen ist, wie im 20. Jahrhundert von den Herrschenden dieser Welt die Menschenrechte außer Kraft gesetzt und mit Füßen getreten werden.
Uns lehrt, wie man brav leben, von Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für alle Mal. Hier ist immer dreht, hier ist immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten von großem Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Von großem Brotleib sich ihr Teil zu schneiden.
Konkret geht es um den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Er ist seit 1981 in US-amerikanischen Gefängnissen, weil er einen Polizisten erschossen haben soll. Viele Fachleute und Juristen, die sich inzwischen mit diesem Fall beschäftigt haben, bestreiten das. Aber Mumia Abu-Jamal wurde 1982 zum Tode verurteilt, ohne dass er das Recht auf eine wirkliche Verteidigung hatte. Die Gründe, warum er verfolgt wird und sich den Hass von Politik, Justiz und Polizei zugezogen hat, liegen viele Jahre zurück. Mumia Abu-Jamal war in den 70er Jahren ein Aktivist der Black Panther Partei, die wie der ermordete Martin Luther King für die Rechte der schwarzen Bevölkerung in den USA gekämpft haben. Das heißt, sie haben gegen die Lynchjustiz weißer Rassisten genauso gekämpft wie zum Beispiel für das Wahlrecht und die politischen und sozialen Rechte der Schwarzen. Sie kämpften gegen die Apartheid in den USA, wo schwarze Kinder nicht in die Schulen weißer Kinder durften und vieles mehr. Für viele Schwarze, also Afroamerikaner, gab es nie die Rechte, die für Weiße als selbstverständlich galten. Für viele war das eine direkt lebensbedrohliche Situation. Lebensbedrohlich vor allem für die schwarzen, politischen Aktivisten, die dieses Unrecht ins öffentliche Bewusstsein gebracht haben und für eine gesellschaftliche Veränderung gekämpft haben. Viele von ihnen wurden, zum Teil in aller Öffentlichkeit, als sie Reden hielten, ermordet. Martin Luther King und Malcolm X sind nur zwei der bekanntesten von ihnen. Mumia Abu-Jamal ist einer dieser politischen Aktivisten, seit Jahrzehnten. Sein ganzes Leben lang kämpft er mit dem Wort, mit Information, damit die wirklichen Verhältnisse in den USA und vor allem der schwarzen Bevölkerung ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Genauso stark kämpft er für das Recht einer afroamerikanischen Kultur und Identität. Mumia Abu-Jamal hat als Journalist viele Radiosendungen produziert und Artikel für Zeitungen geschrieben. In diesem Zusammenhang hat er unermüdlich recherchiert, um die Wahrheit, zum Beispiel Tatsachen über das Massaker an MOVE-Mitgliedern, öffentlich zu machen. Insbesondere dadurch hat er sich Hass und Verfolgung derer zugezogen, die dafür verantwortlich waren und die nicht wollten, dass die wirklichen Vorgänge öffentlich wurden. Wegen seines Engagements wird Mumia in den USA auch Stimme der Stimmlosen genannt. Diese Stimme soll nun für immer zum Schweigen gebracht werden. Im Juni dieses Jahres 1995 hat der Gouverneur von Pennsylvania, Mr. Rich, den Hinrichtungsbefehl gegen Mumia Abu-Jamal unterzeichnet. Der Hinrichtungstermin war für den 17. August 1995 festgelegt worden, obwohl über die Wiederaufnahme des Prozesses noch nicht entschieden worden war. Nach US-Gesetzen können Hinrichtungen auch dann vollstreckt werden, wenn noch nicht alle juristischen Mittel eines Angeklagten ausgeschöpft sind. Einzig und allein der großen weltweiten Solidarität für Mumia ist es zu verdanken, dass dieser Hinrichtungstermin aufgeschoben worden ist. Seine Anwälte und die Solidaritätsbewegung in den USA kämpfen erbittert darum, dass die Gerichte die Wiederaufnahme des Prozesses zulassen. Mumia hatte bei seinem Prozess keine wirkliche Verteidigung, sondern lediglich einen Pflichtverteidiger, der mit der ganzen Sache überfordert war, und Mumia selbst durfte sich nicht verteidigen. Zudem wurden Augenzeugen, die Mumia entlastet haben, nicht in die Beweisaufnahme aufgenommen. Diese Zeugen sind bereit, trotz enormem Druck, jetzt auszusagen. Es gab unzählige Verfahrensmängel. Mumia hatte nie einen fairen Prozess. Darum ist es so wichtig, dass weiter darüber informiert wird, dass die Wiederaufnahme seines Prozesses erreicht wird und dass jeder gegen die Hinrichtung Mumia Abu-Jamals protestiert.
Doch macht man weiter. On Christmas Eve, Father Christmas leaves his home at the North Pole and drives.
Im Vorwort zu seinem Buch, das er im Todestrakt des Gefängnisses geschrieben hat, sagt Mumia:
Erzählt mir nichts vom Schattenreich des Todes. Ich lebe dort. Im Landkreis Huntingdon im mittleren Süden Pennsylvanias steht ein 100 Jahre altes Gefängnis. Seine düsteren, gotischen Türme verheißen nichts Gutes. Zu ihren Füßen meint man den Hauch des finsteren Mittelalters zu verspüren. Wie ich verbringen ungefähr 78 andere Gefangene täglich 22 Stunden in 2x3 Meter großen Zellen. Die verbleibenden 2 Stunden dürfen wir unter der Kontrolle der Wachtürme draußen verbringen, in einem Käfig aus Maschendraht. Willkommen in den Todeszellen von Pennsylvania. Ich kann es immer noch nicht fassen. Vor ein paar Jahren hat der oberste Gerichtshof von Pennsylvania das Todesurteil gegen mich mit den Stimmen von 4 Richtern bestätigt. 3 nahmen an der Sitzung nicht teil. Als schwarzer Journalist, der in jungen Jahren ein Black Panther war, habe ich mich intensiv mit der langen Geschichte der legalen Lynchjustiz an Afrikanern in Amerika beschäftigt. Ich erinnere mich an eine Titelseite der Black Panther Zeitung mit dem Zitat: Kein schwarzer Mann hat Rechte, die ein weißer Mann respektieren müsste. Es wird Richter Roger Taney zugeschrieben, dem damaligen Vorsitzenden des obersten US-amerikanischen Bundesgerichts, und es soll in dem berühmt-berüchtigten Dred Scott-Prozess gefallen sein, in dessen Verlauf das Gericht befand, dass weder Afrikanern noch ihren freien Abkömmlingen verfassungsmäßige Rechte zustünden. Kaum zu glauben, aber wahr. Vielleicht bin ich naiv, vielleicht auch einfach nur dumm, aber ich habe trotz allem fest daran geglaubt, dass man sich in meinem Fall an das Gesetz halten und das Urteil revidieren würde. Wirklich. Trotz des brutalen Massakers vom 13. Mai 1985 in Philadelphia gegen Move, das der Verhaftung Romana Afrikas vorausging, trotz der nie geahndeten blutigen Polizeimorde an Eleanor Bumpers, Michael Stewart, Clement Lloyd, Alan Blanchard und an zahllosen anderen Afroamerikanern von New York bis Miami, ich glaubte daran. Selbst angesichts der aktuellen Welle massiven Staatsterrors gegen Schwarze meinte ich noch, dass meine Berufung erfolgreich sein würde. Tief in mir hielt ich noch immer an dem Glauben an die Gesetze der Vereinigten Staaten fest, und ich war fassungslos, als ich schließlich realisierte, dass die Berufung wirklich abgewiesen worden war. Intellektuell hatte ich zwar begriffen, dass die amerikanischen Gerichte ein Sammelbecken des Rassismus sind und historisch betrachtet schwarze Angeklagte vor allem als Feinde behandelt hatten. Doch die lebenslange Propaganda über Gerechtigkeit in Amerika hat auch bei mir ihre subtile Wirkung nicht verfehlt. Um die Wahrheit zu erkennen, die hinter schwarzen Roben und Versprechungen von gleichen Rechten verborgen ist, brauche ich mich eigentlich nur im eigenen Land umzusehen. 40% der zum Tode Verurteilten waren im Dezember 1994 Schwarze. In Pennsylvania waren es sogar 111 von 184 Personen, also über 60%. Dagegen machen Schwarze insgesamt nur knapp über 9% der Bevölkerung Pennsylvanias aus und etwas weniger als 11% der US-amerikanischen Gesamtbevölkerung. Es ist, wie gesagt, schwer, der Propaganda über Gerechtigkeit nicht aufzusitzen, aber gemeinsam können wir es vielleicht schaffen. Aber wie? Sehen wir uns nur einmal dieses Zitat eines führenden Anwalts aus Philadelphia, David Kyrus, an, das ich in einer juristischen Veröffentlichung von 1982 gefunden habe. Das Recht ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ein solcher Satz wirft ein grelles Licht auf die Funktionsweise von Gerichten, sei es nun heute oder vor 138 Jahren im Fall Dred Scott. Es geht nicht nur um Recht, es geht um Politik mit anderen Mitteln. Liegt nicht darin die ganze Wahrheit? Ich kämpfe weiter gegen das ungerechte Urteil gegen mich. Vielleicht gelingt es uns ja, einige der gefährlichen Mythen zu zerstören, die unserem Denken übergestülpt worden sind. Zum Beispiel der Mythos vom Recht auf ein nicht befangenes und unparteiisches Geschworenengericht mit Geschworenen aus unserer Mitte, Jury of our peers. Der Mythos vom Recht, sich selbst zu verteidigen oder gar der Mythos vom Recht auf einen fairen Prozess. All dies sind nämlich nicht wirklich Rechte, sondern Privilegien der Mächtigen und der Reichen. Für die Schwachen und die Armen sind sie Seifenblasen, die zerplatzen, sobald man nach ihnen greift und als etwas Reales, Substanzielles für sich in Anspruch nehmen will. Erwartet also nicht, dass euch die Medien hierüber informieren. Sie können es nicht, denn die Interessen von Medien und Regierungen und auch von den Großkonzernen, in deren Dienst beide stehen, sind zu eng miteinander verflochten. Aber ich kann es. Und ich werde es tun, selbst wenn ich gezwungen bin, es aus dem Schattenreich des Todes herauszutun. Aus der Todeszelle Mumia Abu Jamal, Dezember 1994. Thank you.
Mumia ist nun seit fast 14 Jahren in verschiedenen Gefängnissen, in dieser Hölle der Todestrakte, die meiste Zeit unter den Bedingungen der totalen Isolationshaft. Zum einen, weil er sich weigert, seine Dreadlocks abzuschneiden, die Teil seiner kulturellen Identität sind. Zum anderen, weil er nicht aufgehört hat, im Gefängnis zu schreiben. Und weil er es geschafft hat, sein Buch über die Todestrakte zu veröffentlichen. Seit einigen Wochen ist es auch in deutscher Sprache in Buchläden erhältlich. Er hat das Buch über die Lage aller Gefangenen in den Todestrakten in einer Situation geschrieben, in der er ständig damit rechnen musste, zum Henker gebracht zu werden. Kaum jemand, der es nicht selbst kennt, kann sich vorstellen, was das bedeutet. 14 lange Jahre, Jahr für Jahr, Monat für Monat, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ständig zwischen Leben und Tod. Um einen realen Einblick in diese Welt, die eine Hölle ist, in diese Situation der Todestrakte und über die Hintergründe zu bekommen, sollte man das Buch von Mumia lesen. Es ist auch notwendig, weil es Gründe und Ursachen aufdeckt, warum hauptsächlich schwarze Gefangene zum Tode verurteilt werden. Und um den Mythos vom kurzen Prozess, der eine Lüge ist, zu beenden. In Wirklichkeit ist es nämlich eine Folter über Jahre hinweg bis zum Zeitpunkt der Hinrichtung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der elektrische Stuhl oder die Giftspritze oder die Gaskammer gegen sie eingesetzt wird. Alles sind qualvolle Hinrichtungsmethoden, und auch an diesem Endpunkt ist der Mythos vom kurzen Prozess eine Lüge. Eine Erfindung derer, die das staatliche Töten von Menschen propagieren.
Gegenwärtig sind über 1 Million Menschen in den USA inhaftiert. Von dieser unglaublichen Anzahl sitzen 2.475 in den Todestrakten der USA, davon allein 130 in Pennsylvania. Für 2 von ihnen ist der Todestag schon festgesetzt. Wenn es nicht zu einem gerichtlich angeordneten Aufschub kommt, wird der juristisch sanktionierte Mord an Gefangenen wieder Einzug in Pennsylvania halten. Wenn kein Gericht etwas anderes anordnet, werden in wenigen Wochen 2 Staatsgefangene auf eine Pritsche gekettet und festgebunden werden. Geschultes medizinisches Personal wird eine Nadel in eine Vene einführen, durch die Barbiturate fließen werden. Von der Injektionsstelle aus wird ein Plastikschlauch an einen verborgenen Platz geleitet, wo anonyme Exekuteure sitzen. Auf ein Zeichen des Anstaltsleiters hin drücken sie den Kolben ihrer Spritze herunter. Aber nur einer von ihnen schickt ein lähmendes Gift durch den Schlauch und schließlich in die menschliche Vene. Langsam aber sicher wird das Gift die Gliedmaßen lähmen, dann die Organe, das Herz, die Lungen, und man wird verfolgen können, wie sich die Lungen in Stein verwandeln. Nach Erfüllung ihres Auftrages nehmen die Exekutoren ihren tödlichen Lohn von etwa $250 entgegen und verschwinden in der Anonymität. Keiner der geheimen Exekutoren weiß, wer den Tod des Gefangenen letztlich verursacht hat. Denn keiner weiß, welche Spritze Gift und welche ein Placebo enthielt. Dies ist nur einer der American Ways of Death. In Kalifornien fesselt man die Gefangenen auf einen Stuhl, der fest im Boden einer luftdichten Kammer verankert ist. Dann werden Cyanidkapseln in Säurebehälter versenkt und das Todesgas entsteht. Mit jedem todbringenden Atemzug dringt es in die Atemwege ein. Der Tod erwürgt den Lebenden. In Florida werden Gefangene auf Holzstühle gefesselt, die mit Elektrogeneratoren verbunden sind. Auf ein Zeichen hin jagen 2000 Volt Strom durch ein vor Schmerzen zusammenzuckendes menschliches Wesen und bringen Fleisch und Organe förmlich zum Kochen. Alle diese Methoden stellen nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes der USA keine Verletzung des 8. Artikels der Verfassung dar, der grausame und außergewöhnliche Bestrafung ausdrücklich verbietet. Erfahrungen mit Amerikas Todestrakten machen nur die Armen, niemals die Reichen und meist die Schwarzen, selten die Weißen.
Wir haben das Problem, dass wir im Rahmen dieser Sendung über nichts wirklich umfassend informieren können. Dafür wären hunderte Sendungen nötig. Diese Sendung kann nicht mehr als kleinste Bruchstücke dieser qualvollen Realität mitten im 20. Jahrhundert, inmitten der westlichen Hemisphäre, mitten unter uns aufzuzeigen. Wir können nur kurze Schlaglichter darauf werfen, mit der Hoffnung, dass einige sich darüber Gedanken machen und gegen diese Praxis und damit für das Leben von Mumia protestieren. Mit der Hoffnung, dass einige den Mund aufmachen werden. Leider ist diese Sendung auch zu kurz, um wirklich darüber zu berichten, wer Mumia ist. Über sein Leben, seine Arbeit, seinen Kampf und sein politisches Engagement für alle erniedrigten und unterdrückten Menschen dieser Welt. In der von John Edgar Whiteman geschriebenen Einleitung zu seinem Buch heißt es: Die täglich überwältigende Flut von schlimmen Nachrichten darf uns nicht aus dem Tritt bringen, und wir dürfen sie auch nicht zum Vorwand dafür nehmen, dass wir die Hände in den Schoß legen, die Augen verschließen, allem aus dem Weg gehen, uns hinter imaginären Mauern verstecken und so tun, als wenn uns nichts etwas anginge. Es gibt Alternativen. Wir können kämpfen. Wir können darum kämpfen, zusammenzukommen und ein besseres Bild von uns zu entwerfen. Ein besseres Bild von der Welt zu entwerfen. Schritt für Schritt und Tag für Tag die Verantwortung dafür zu übernehmen, die kleinen Dinge, die wir in der Hand haben, zu verändern und die großen Dinge, die scheinbar nicht in unseren Händen liegen, nicht so zu akzeptieren, wie sie sind. Das Leben und die Essays von Mumia Abu-Jamal geben uns ein Beispiel für diesen Kampf. Dies sollte auch die Intention dieser Sendung sein.
Im schwarzen Wald, es war einmal, da lebten Menschen in dem Tal, mit Glück und auch mit Sorgen, so wie ich und du. Sie dachten nicht an morgen, sie liebten ihre Ruhe. Doch der König in der Kutsche, Filzer fährt und düster spricht:
Dieses Tal ist mir zu holprig und die Menschen mag ich nicht. Und es dauert mir zu lange, um von meinem Schloss in West hinzukommen, in mein Schloss im Ost zum großen Fürstenfest. Ja, ich geb das da dem Drachen, den ich züchte, zum Fraße. Und ich baue für meine Kutsche und für Händler eine Straße. Dann werd ich der reichste König und erfüll des Kaisers Soll, denn die Franzosen und die Russen zahlen wegen Zoll.
Der König sandte seinen Drachen aus, er fraß den Wald, er fraß das Haus, er fraß der Bauern Felder mit seinem Eisenzahn, verbrannte Tier und Pflanzen, so war's des Königs Land.
stumm und wie gelähmt, denn der Drache ihres Königs wütet laut und ungezähmt. Und den König hatten sie vor Jahr und Tag drauf selbst gewählt, denn wer hätte schon gedacht, dass er die Untertanen quält. Doch so ist es wohl im Leben, denn die einen haben Macht und die anderen haben Ohnmacht und sie werden ausgelacht. Und die Ohnmacht ist eine Kette mit einer Eisenkugel dran, die du nur spürst, wenn du dich rührst. Öffne die Augen, schaust dir an. Mit Ohnmächtigen kann man alles machen. Die Ohnmächtigen haben nichts zu lachen. Aber wenn sie mal lachen, ist ein reißender Strom. Wenn sie mal lachen, scherzen Könige vom Thron und liegen da und winseln um Gnade. Dass das so selten passiert, ist doch schade. Am Abend, als der Drache ruht, taucht ein Männlein auf mit schwarzem Hut. Und es trägt eine rote Hose und ein weites grünes Hemd. Niemand kennt es, alle sagen, dieser Mann ist fremd. Als das Männlein übers Tal schaut, ist es düster, schon fast Nacht. Sieht es Trümmer und Verderben und da hat es laut gelacht.
Ja, das war das Werk des Drachens und er ist das Königstier. Dieser Drache frisst die Erde und die Pflanzen nicht nur hier. Hat im ganzen Land gefressen, seine Gier ist ohne End.
Man hört das Männlein lachen.
Leute, ihr habt wohl gepennt. Dieser Drache frisst die Zukunft eures Tals und auch der Welt.
Und ihr habt ihm euch nicht einmal entgegengestellt. Mit Ohnmächtigen kann man alles machen. Die Ohnmächtigen haben nichts zu lachen. Aber wenn sie mal lachen, ist ein reißender Schwung. Wenn sie mal lachen, schützen Könige vom Thron und liegen da und winseln um Gnade. Dass das so selten passiert, ist doch schade. Es wird ein Lachen, das unser Herzen befreit. Sei es auch nur für kurze Zeit. Es wird ein Lachen, das ihr das Blut gerinnt. Es wird ein Lachen, das sie umbringt. Am Morgen tönt ein Lachen durch das Tal und es trifft des Drachen Körper wie ein Strahl. Denn der Ohnmacht herzhaft lachen ist als Waffe stark und tut. Und den Drachen sieht man sterben, es gerinnt sein Drachenblut. Und das Lachen dringt zur Hauptstadt in des Königs Palast. Und der König war auf alles, nur auf Lachen nicht gefasst. Und er greift sich an die Ohren, doch es ist zu spät für ihn. Denn sein Thron fällt um und winseln sieht man ihn auf seinen Knien. So ein Lachen, nein, das hat der König lebtags nie gehört. Dieses Lachen hat sein Schloss und seine Macht im Tal zerstört. Und der nächste König macht ein Gesetz, wie ihr schon denkt.
Jedes Lachen wird verboten, wer noch lacht, der wird gehängt.
Kann man alles machen. Die Ohnmächtigen haben nichts zu lachen. Aber wenn sie mal lachen, ist ein reißender Strom. Wenn sie mal lachen, schützen Könige vom Thron und liegen da und winseln um Gnade. Dass das so selten passiert, ist doch schade. Es wird ein Lachen, das unser Herzen befreit. Sei es auch nur für kurze Zeit. Es wird ein Lachen, das ihnen das Blut gerinnt. Es wird ein Lachen, das sie umbringt.
Ha 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 Sie hörten heute Abend im Bürgerfunk über einen zum Tode Verurteilten, Mumia Abu Jamal. Redaktion und Texte Adelheid Schulz und Christine Werner. Die Sprecher Bettina Weise, Thomas Friebe und Christoph Schäfler. Produktion Freier Lokalrundfunk Köln und das Knastprojekt Die Brücke.